Und gestern kriegst du einen Dusch, wirst nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral und dann ein Viertel Wein.
Hallo und herzlich willkommen zur 205. Episode des Podcasts Wein für Wein. Mein Name ist Michael.
Und mein Name ist Katie.
Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen, die jede Woche gemeinsam einen Wein verkosten und die Geschichte dazu erzählen. Das Spannende an der Sache ist wie immer, dass der eine nie weiß, was die andere mitbringt und umgekehrt. Für einen oder eine von uns ist es also normalerweise eine Blindverkostung. Letzte Woche haben wir aber den lieben Thomas Niedermeyer aus Südtirol bei uns im Studio gehabt.
Ganz genau, und der hat uns einen sehr, sehr tiefen Einblick ins Thema Piwi-Rebsorten verschafft. Das war extrem spannend, finde ich.
Voll.
Schau, der Papa von Thomas hat in die 80er und 90er angefangen, auf biologische Landwirtschaft umzustellen und sich dann sukzessive immer mehr mit dem Thema pilzwiderstandsfähige Rebsorten zu beschäftigen. Und dass es auf einem Weingut so rund 30 Jahre geballtes Wissen zu diesem Thema gibt, weil der hat ja gezüchtet dann selber, ist ja extrem selten. Umso cooler war es also, dass wir den Thomas dann bei uns gehabt haben und der uns einfach alles darüber erzählt hat, auch wie das Ganze funktioniert. Das habe ich extrem, extrem spannend gefunden. Und eingeschenkt hat er uns im Braunau Mitterberg 2019 und ja, das ist der aktuelle Jahrgang gewesen.
Und das war richtig gut, ne?
Das war richtig gut.
Also es ist ja wirklich ein Unikat, dass man so viel Piwi-Know-how auf einen Fleck hat quasi und auch so langes Piwi-Know-how und halt wirklich dieses, was alle immer kritisieren, ja, wie schaut das aus, wenn ich das dann einmal in 10 Jahren, 20 Jahren, wie verhält sich das mit älteren Reben und so.
Da weißt du das jetzt.
Da siehst du das halt, ja genau. Exakt. Die haben das halt wirklich ausprobiert und der hat ja erzählt, viel probiert, viel wieder um da, weil du musst halt einmal die Rebsorten finden, die wirklich funktionieren, weil du weißt ja nichts drüber.
So ist es.
Sehr spannend.
Ja, am besten einfach selber anhören. Also wir haben schon Feedback gekriegt dazu und das dürfte wirklich einfach auch für Hörerinnen und Hörer sehr, sehr interessante Folgen gewesen sein. Genauso spannend, wie es für uns war.
Voll. War halt auch zum Zuhören einfach für uns spannend.
Also der Thomas kann das ja da so, so gut aufschlüsseln, runterbrechen, erklären. Das ist schon richtig, richtig cool gewesen. Aber gut, Michi. Jetzt haben wir eine normale Folge.
Normale Folge, ja.
Weißt du nur, wie das geht?
Nein, vor allem, ich bin verwirrt, da stehen zwei Gläser von mir.
Ja, das sind zwei Gläser, das ist eine Absprache mit Winzerin Winzer passiert.
Unterschiedliche Farben.
Die haben durchaus unterschiedliche Farben.
Also es ist eines weiß, eines ist rot, was ist denn das Hauptding oder wie soll ich denn beginnen?
Es gibt nach Absprache mit Winzerin Winzer kein richtiges Hauptding, aber bitte fang mit weiß an.
Okay. Also, Wein Nummer eins, ein schönes Strohgelb, würde ich sagen. Das ist schon sehr hell in sich. Und hat in der Nase mal ein bisschen was Reduktives. Sehr schön.
Ja.
Also ziemlich ordentlich.
Reduktiv, Zitrus.
Voll Zitrus. Komplett. Aber auch so ein bisschen was fast Fleischiges in der Frucht, finde ich.
Ja.
Also es hätte ein bisschen Fruchtfleisch da richtig drinnen. Eine sehr, sehr schöne Würze, was halt schon in dieses Reduktive, ein bisschen Senfkörnige da drinnen kommt.
Exakt.
Und das ist so, das changiert so schön zwischen diesem Zitrischen und diesem bisschen auf der doch runderen, cremigeren Seite, aber riecht trotzdem in sich sehr frisch.
Das runde, cremige, was du meinst, ist das Thema, das ist schon länger auf der Vollhefe gelegen, ganz offensichtlich.
Genau. Ja, voll. Aber das kriegst du sofort, also das spürst du auch in der Nase sofort, glaube ich.
Komplett. Und dieses Zitrus-Thema finde ich halt extrem geil. Also ich stecke die Nase rein und das ist für mich so richtig dieses... Alles, also von Zitronenzeste angefangen, voll. Über fast so fast zitronengrausartige Sachen dann so ein
das
bisschen.
Das stimmt, ja, es hat auch ein bisschen was, finde ich, sowas in die leicht florale Richtung dazu. Ja. Also sehr, sehr schön. Und zirkt dann schon sehr mit dieser Fruchtfleischigkeit ins Glas rein. Finde ich sehr geil. Das Zitronenthema zirkt sich durch.
Komplett.
Bis zum Schluss auch. Dann bleibt wirklich nur mehr so fast ein bisschen ins Grapefruit-Thema reingehend. Ich finde, wenn du so ein Grapefruit nimmst, wo du dann nur mehr an diesem ein bisschen ausgepressten Fruchtfleisch da so ein bisschen herumzuzelst, es ist so ein bisschen, es hat so eine feine Würze da dazu und bleibt aber trotzdem fresh. Mhm. Geil.
Voll. Also dieses Zitrus-Thema zieht sich komplett durch.
Vor allem, es zieht sich, finde ich, am Gaumen auch komplett zusammen.
Mhm.
Also das macht ganz kurz ein ganz leichtes Bogerl, aber das ist auch nur sehr leicht. Und dann wird es sehr präzise.
Komplett geradlinig, ja.
Hat schon ordentlich Säure. Also das schiebt in der Mitte mit Säure halt komplett durch.
Mhm. Was mir da sehr, sehr gut dran gefällt, das ist wieder so ein Mie-Thema, ist dieser Gerbstoff.
Ist voll schön, ja.
Ich finde das extrem cool.
Weil er auch so fein ist, nämlich. Ja. Also ich finde, der ist halt, der kommt, so wie ich am Anfang gemeint habe, halt mit diesem Grapefruiting, also du spürst so ein bisschen Gerbstoff und erst beim zweiten, dritten Schluck spürst du den dann so richtig, aber halt echt fein. Der krallt sich halt fest und sorgt halt nochmal für extra Frische, weil der ganz erste Schluck war fast die Säure gar nicht so präsent da, sondern das spürt sie erst beim zweiten, dritten Mal so richtig, merkst erst, wie viel Säure da ist und wie viel Gerbstoff das dann aber schön abpuffert halt.
Ja.
Cool. Okay. Soll ich jetzt erst einmal einen zweiten Wein machen oder machen wir das mal fertig oder wie tun wir?
Du kannst gerne einmal da jetzt ganz kurz die Rebsorte zuordnen und vielleicht auch versuchen, irgendwie so ein bisschen einzuordnen, wo man damit hingehen könnte. Und dann nimmst du den zweiten dazu und präzisierst das und dann haben wir das auch erledigt.
Okay, ja, kann ich probieren zumindest.
Ja, probier es einmal.
Ich finde es jetzt gar nicht so einfach, aber wahrscheinlich Riesling.
Naja. Jetzt mein Gesicht sexuell.
Nein, ich finde das, also präzisieren, wo wir da genau sind, finde ich nicht so einfach.
Achso, ja, fair enough. Also, aber ich finde die Rebsorte ist halt trotzdem.
Ja, okay. Gut, dass das wahrscheinlich Riesling ist und nicht viel anders sein kann, ist relativ klar. Aber wo wir da hin müssen, bin ich sehr gespannt einmal auf Rot.
Nimm
aber Riesling und es ist recht kühl dort, wo es herkommt.
Auch das, so. Ja. Das ist richtig.
So, der Kollege Rot. Ein helles, durchscheinendes Rot. Nicht sehr blickdicht, das ganze Ding da. Aha, also durch Deutschland.
Siehst, geht ja.
In der Nase deutscher Pinot.
In der Nase deutscher Pinot, ist richtig.
Aber sehr schön. Schon sehr intensiv, also das schreit schon wirklich nach deutschem Pinot. Also diese Fruchtexpression ist schon einfach ganz klar Spätburgunder. Aber sehr, sehr saftig schon in der Nase. Also das schreit für mich schon danach noch, das ist richtig geiler Pinot, so wie ich das trinken will. Und schon die Frucht, das ist schon reif, aber das ist schon tief, das zieht rein. Es hat so ein bisschen was Marzipanartiges leicht rundum.
Wirklich, hast du Marzipan drüber da?
Ein bisschen Marzipanwürze habe ich rundum.
Ich finde ganz klar wieder dieses Cola-Nuss-Thema da drinnen, dieses tiefwürzige.
Ja, genau, diese Würze, voll.
Aber ja, ich finde, die Nase sagt da halt schon. Hallo, hier bin ich, deutscher Pinot. Und heute, damit wir es nochmal ein bisschen besser klarifizieren, hallo New Wave, deutscher Pinot.
Natürlich, also das ist nicht das Hallo 7 Kilo Holz will, sondern es ist ganz, ganz fein, aber es ist sofort New Wave, deutscher Pinot.
Sehr klar,
Gaumen, das ist saftig, das hat wieder so einen leichten Touch, Fleischigkeit, das hat nicht zu viel Gerbstoff, also da ist beim ersten Wein der Gerbstoff fast spürbarer als beim zweiten jetzt im ersten Schluck. Also, oder überraschender, sagen wir mal so.
Überraschender, ja.
Das hat feines Gerbstoffgerüst, wie es haben soll.
Ganz genau.
Zack, fertig.
Sehr auf der feinen Seite, ganz voll. Auf der feingliedrigen Seite, ja.
Das ist absolut nicht laut. Also die Nasen ist natürlich schon klar und präsent von der Saftigkeit her, weil nichts drauf ist laut. Und ich muss das revidieren, was da in der Nase von Fruchtreife da ist, wird am Gaumen wieder fast in das hinten außen, nicht unreif, aber viel, viel frischer.
Ja.
Also das ist schon so wirklich so.
Mir hat es gewundert, dass du gesagt hast, in der Nase reife, weil finde ich
nein,
nicht.
Nein, ich finde in dem ersten Einrichten war da so viel Frucht da, dass ich zuerst einmal mehr in die reife Frucht gegangen bin, aber
ich finde, du bist voll auf der Riebissel ganz, ganz, ganz frisch. Ich finde, du bist find ein bisschen nicht auf diesem Kirschthema drauf.
Ich finde, Nasen ist viel mehr Kirsch als Riebissel.
Ich finde beides extrem.
Gaumen fair, aber Nase, dadurch mit diesem, was du ja gesagt hast, Cola-Nuss oder halt so leicht dieses Marzipan-Anklingen, das geht für mich viel stärker in so eine reife Kirsche rein. Fix. Nein, die Nasen ist kein Riebissel.
Doch.
Nee. Nein.
Natürlich eine Kirsche dabei, aber ich finde, das ist voll auf diesem Roten.
Nein, bin ich viel mehr auf
richtig,
der Kirsche.
Das ist rotfruchtig, ist ein bisschen Cranberry-artig dabei.
Nein, ich finde, ich am Gaumen viel mehr als wie in der Nase.
Ja, wahrscheinlich, weil ich den Gaumen kenne, deswegen zugeordnet.
Aber nein, in der Nase, also deswegen mein erster Einricher war viel mehr auf dieser Kirsche, saftig und schon reifer.
Ja.
Und dann am Gaumen ist das, da bin ich viel mehr bei dir, Cranberry, Riebissel-Geschichte.
Ja, genau.
Da finde ich, ist die Kirsche auch fast nicht mehr da.
Ja.
Das geht viel mehr in diese Richtung. Aber gut, okay, wer macht das? Deutschland, Spätburgunder und Riesling und vor allem der Riesling halt schon auch mit der bisschen Reduktion, mit dem Gerbstoff und so, das ist halt alles nicht klassisch, aber das ist jetzt auch nichts, was irgendwie funky ist. Ne?
Richtig.
Also das ist komplett sauber, komplett klar. Das heißt, das ist jemand, der entweder aus irgendeiner Family kommt, die ein bisschen klassischer ist und sich da annähert, oder jemand, der sich schon ein bisschen aus der Natural-Richtung wieder ein bisschen zurückgezogen hat. Aber wer könnte das sein?
Oder jemand, der von Anfang an genauso arbeiten wollte.
Fair. Gibt es halt selten.
Gibt es selten, ja.
Also der Riesling hat bei mir jetzt dann nichts ausgelöst, weil ich mir gedacht habe, das muss ich kennen.
Ich glaube, den Riesling kennst du nicht.
Und ich finde, der ist in sich spezieller als der Pinot, weil der Pinot, da gibt es viele Leute, die was in so eine Richtung Pinot machen.
Richtig.
Der Riesling, finde ich, ist überraschender. Es ist insgesamt ein bisschen das...
Deswegen haben wir beide da stehen.
Das spannendere Ding. Geil, ja. Na, keine Ahnung. Also ich finde es auch sehr schwer, das jetzt in der Region einzuordnen, weil...
Fair enough.
Das hat es halt ist durch dieses New Wave-Ding nichts, was jetzt so...
Es ist auch nicht ganz typisch für diese Region.
Kann ich glaube ich, nicht weiter raten, oder?
Ist in Ordnung. Du kannst gerne nur versuchen, Jahreszahlen zuzuordnen. Es ist nicht die gleiche. Just telling you. Bist du? Ich kann es dir erzählen, wenn du magst, aber...
Ach so. Ich glaube, ich soll versuchen, das zuzuordnen.
Ja, versuch. Hackelt ein bisschen was. Ich habe so selten solche richtigen Folgen, wo ich die arbeiten lassen
kann. Das Riesling-Ding wirkt halt absolut nicht wahnsinnig alt von dem, wie es herkommt. Richtig. Aber gleichzeitig hat es halt ein bisschen Reife gekriegt auf der Flasche wahrscheinlich.
Auch das ist richtig.
Und auf der Feinhefe, wie wir vorher schon gesagt haben. Das heißt, wahrscheinlich ist es dadurch, dass die Säure schon so präsent ist, dann doch 21?
Nein.
Älter?
Jünger.
Jünger, echt? Mhm. 22 und schon so... gefunden. Nice. Okay. Und der Pinot ist nicht 22. Das Pinot hätte ich ist nämlich nicht eher 22. In Richtung 22 geschoben.
Nein.
Ist das älter, das?
Nein. Ja, ein bisschen.
Echt? Das ist 21.
Das ist 21.
Okay. Ja, gut, mit der.
Ja.
So der auch viel Säure.
Und ich finde, es hat am Gaumen 0% von dieser warmen, reifen Frucht, die du für 22 suchst. Das stimmt
schon. 22 hat mehr von diesem saftigen Reifen.
Ja.
Okay. Also 21 Pinot, 22 Riesling.
Richtig.
Geil.
Ja.
Sehr, sehr schön.
Wunderbar. Soll ich auflösen?
Bitte.
Bist du bereit?
Ja.
Sehr schön. Grundsätzlich finde ich es immer super, dass du wieder ein bisschen was arbeiten darfst. Ne?
Hin und wieder.
Lange ist es her, dass wir eine reguläre Folge gehabt haben. Und ich muss sagen...
Zumindest eine, wo ich was arbeiten
muss. Ja, ganz genau. Ich muss sagen, ich habe mich schon ein bisschen drauf gefreut.
Ja, fair.
Auch wenn das jetzt nicht super komplex war, da diese Aufgabe zu lösen. Aber das trotzdem.
Ist halbwegs ausgegangen.
Ja. Ich finde, das kann man schon ganz gut einordnen, sobald man dann beide Weine so ein bisschen nebeneinander stehen hat.
Ja, zumindest, wenn du den roten reinriechst, weißt du halt, wie es Land.
Ja, genau. Und Riesling an sich ja, spricht jetzt also ein bisschen fürs Land.
Ja, das sowieso. Aber es hätte noch sein können nach dem Riesling, der hätte auch noch aus Österreich sein können.
Ja, fair
also
enough.
Das traue ich sofort jemandem zu in Österreich, irgendwie so kam als Stilistik.
Ja.
Jung, fein und schön, das geht sich schon aus. Aber das ist halt trotzdem Spätburgunder.
Das ist halt deutscher Spätburgunder, genau. Wir sind in Deutschland, wie ich davor schon gesagt habe, wir sprechen halt über das Hofgut Wörner. Beziehungsweise über den Winzer, der das seit 2017 als Weingut führt, und zwar Matthias Wörner.
Sehr schön.
Im Glas hast du einerseits den Spätburgunder 21 und andererseits den Riesling 400 aus dem Jahr 2022. Anhand der beiden Weine siehst du ganz schön, dass der Matthias halt besonders kühle und besonders heiße Jahrgänge eigentlich ganz gut auszubalancieren vermag.
Korrekt, ja.
Weil der 21er ist nicht unendlich unreif, sondern der hat eine schöne Balance. Grundsätzlich arbeitet er natürlich ultra auf der feinen Seite, aber das erzählen dir die Weine schon selber.
Sicher.
Und ich finde, 22 ist halt, ja, du musst immer so einen Riesling als 22er
holen. Ja eben, weil durch das Spür aus Gerbstoff und Säure wirkt das halt super frisch, deswegen hätte ich das auch nie auf 22 geschoben.
Fair enough, hätte ich auch nicht, wenn das nicht auf der Flasche stehen würde. Bevor wir jetzt ins Detail gehen, Michi, muss ich ein riesengroßes Dankeschön an den lieben Olli Säckinger rausschicken. Der liebe Olli ist nämlich verantwortlich dafür, dass wir da die beiden Weine im Glas haben. Er ist leider nicht mit dem Pfälzer Säckingers verwandt, habe ich natürlich auch gefragt. Aber dafür sehr, sehr gut mit Matthias, beziehungsweise mit Mathe, so wie er nennt, verbandelt und befreundet und hat vor einiger Zeit auf Instagram gefragt, ob wir nicht diese Weine mal in den Podcast mit aufnehmen wollen. Und damit wir dann auch wirklich das Zeug verkosten, hat er es gleich mal geschickt. Also lieber Olli, vielen, vielen Dank. voll, voll cool, dass du uns die geschickt hast, die Weine. Und danke, dass du uns auf die Spur gebracht hast oder mir auf die Spur gebracht hast zu Matthias und zu seinem Weingut und mir dann 2,5 Stunden Telefonat mit Matthias verschafft hast. Das war absolut herrlich.
Wir hatten ja den einen Wein schon mal im Glas, ne?
Ganz genau. Es ist nicht der allererste Berührungspunkt richtig mit dem Hofgut Wörner. Ich habe mir gefragt, ob du dich noch erinnern kannst.
Natürlich, das aber das war Spätburgunder.
Das war ein Spätburgunder, ja, ja, ganz genau. Das ist, der, ich glaube, der Vorvorgänger von dem da gewesen. Ich glaube, es war 19.
Kann gut sein, ja.
Auf jeden Fall hat uns die liebe Sommelier Mara Feist vor gut einem Jahr war das, also im Februar 24 war das, bei einer unserer ersten Sonderfolgen, die wir jemals aufgenommen haben, einen Wein von Matthias korrekt mitgebracht, weil sie halt ursprünglich aus der Gegend rund um Baden da kommt.
Stimmt, ja, das war die Heimat-Connection quasi.
Das war die Heimat-Connection, ganz genau. Und ich habe mir damals schon notiert, das muss ich mir mal genauer anschauen. Und jetzt hat es der liebe Olli zum Glück ordentlich angeschoben.
Ich wollte gerade sagen, es ist schon immer gut, wenn dann nochmal so ein Schub kommt und sich nochmal irgendwer meldet, der sagt, hey, komm, schau dir das jetzt ja, wirklich an. Ja, ganz genau.
Schau dir mal alles auf und
genau, so wieder was schicken ist ja natürlich auch immer sehr fein.
So wieder was schicken, lieben wir. Das ist absolut das herrlich. Also danke dafür, lieber Olli. Und jetzt aber rein in die Geschichte von Matthias. Und der soll da am besten gleich mal selber ein bisschen was über seine Region erzählen,
ja, bitte,
in der er zu Hause ist.
Na, schön.
Michi, ich grüße dich. Und ja, so auch die Ortenau. Eine Ecke, die man vielleicht im, sagen wir mal, naturbelassenen Bereich nicht gleich auf der Karte hat. Aber doch auch eine Ecke, die unglaublich spannend ist, was hier die natürliche Gegebenheit angeht. Wir sind hier in Durbach direkt an der Abbruchkante vom Schwarzwald. Da gibt es dann recht steile Granithänge, die sich so ins Tal runterschlängeln. Und ja, so sind wir eigentlich mit unseren Weinreben auf blankem Granitfels, haben den Schwarzwald direkt im Rücken, haben dann auch die Höhenlage, die sich dann den Berg hochzieht und wo wir dann bis auf 400 Meter Weinbau betreiben. Und ja, das macht das Tal hier schon auch zu einer sehr einzigartigen Geschichte. Und genau, in Durbach selbst bin ich dann in so einem Seitental, was eher ein bisschen sonnenabgewandt ist, so ein bisschen die Dark Side of Durbach, aber was früher nachteilig war, wird halt für mich immer mehr zum Vorteil, weil ich einfach Frische bewahren kann, weil ich die Kühle mit dem Wein auch transportieren kann. Wir zu einer schönen Reife kommen, ohne dass es überreif wird und auch ohne dass Alkoholgrade in die Höhe schießen. Und ja, so ist es eigentlich ziemlich spannend, hier am Schwarzwaldrand Weinbau zu betreiben.
Ja, also der Matthias hat eh schon ganz kurz erklärt, der ist da wirklich in einem kühleren Eck vom Baden. Voll. Und das spürt man meiner Meinung nach auch komplett in diesen Weinen. Ne? Also ja, du bist komplett auf der frischen Seite. Ich meine, er enforced das natürlich auch nochmal mit dem, wie er Weine macht.
Glaube, du kriegst wird genau sicher auch irgendwas Fettes aus, wenn ja, du das machen willst, aber das will er
wahrscheinlich
nicht.
Schon, genau. Aber er hat den Vorteil, dass er nicht kämpfen muss um irgendwelche, ja, um die feinen Weine quasi, um die Filigranität. Also, das Hofgut Wörner steht dort in der Ortenau schon seit 1607. Also wirklich schon eine ganz schön lange Zeit am selben Ort. Der Matthias sagt, das macht ihm ein bisschen demütig, dem gegenüber, mit dem man arbeiten kann und was man da nicht alles für Möglichkeiten hat. Aber man muss sich halt auch so ein bisschen seiner Verantwortung bewusst sein, sagt er. Und das zieht sich schon so ein bisschen wie roter Faden durch seine Geschichte durch. Auf diesem Hofgut, auf die Fotos übrigens wunderschön, ich war noch nicht persönlich dort, aber wunderschön, extrem idyllisch, Fachwerk.
Okay, das
und mit
schon
Blick
richtig
über die Weinberge, gell, herrlichst. Da wächst der Matthias als jüngstes Kind mit 3 älteren Schwestern auf, er ist so ein bisschen der Nachzügler. Es gibt rund 5 Hektar Weingärten, deren Trauben die Eltern aber verkaufen. Dann gibt es Streuobstwiesen, ein bisschen Wald, ein bisschen Acker, ein bisschen Felder. Und der Matthias sagt, das war sehr bäuerliches Dasein, das Einkommen war eigentlich nie riesig. Die Eltern haben also immer so ein bisschen auf die Unterstützung von den Kindern angewiesen sein müssen, die haben halt alle mitgeholfen brav. Und alle Geschwister haben dadurch sehr, sehr viel Selbstständigkeit gelernt, sagt der Matthias. Aber es war immer klar, wenn du was erreichen willst, dann musst du dafür arbeiten. Also das war von Anfang an immer ganz, ganz klar so. Der hat nie irgendwas einfach so gekriegt, sondern gewusst, okay, wenn ich was will, dann muss ich das halt irgendwie selber machen. Als Nachzüglerkind hat er seine Schwester dann so ein bisschen dabei zugeschaut, wie die alle ihren eigenen Weg eingeschlagen haben. Es war jetzt nie irgendwie groß Geld auf irgendwelche Privatschulen oder Unis oder sowas in Richtung. Aber die Eltern haben die Kids auch nie zu irgendwas gezwungen oder irgendwie aufgehalten, sondern haben immer gesagt, sie können alles machen, was sie wollen. Sie müssen halt Mittel und Wege finden, dass das funktioniert. Ja, aber klar. Unterstützung ist natürlich da.
Musst halt schauen, dass es irgendwie finanziell ausgeht, aber.
Genau, aber sie können grundsätzlich alles machen, was sie
grundsätzlich
wollen.
Grundsätzlich, was du willst, ja.
Niemand ist jemals gezwungen worden, da irgendwie ins Landwirtschaftliche zu gehen. Der Matthias hat sich als erstes für ein technisches Gymnasium entschieden gehabt, war grundsätzlich also sehr gut unterwegs da dabei, hat gesagt, ein bisschen länger hat er gebraucht, aber Technik und Mathe, also die Sachen, die da gezählt haben, da war er super drinnen. Als er das Abi dann in der Tasche gehabt hat, hat er auch gleich die ersten Angebote von Firmen in der Umgebung gehabt, weil die suchen eh immer junge, gescheite Leute. Und als der Matthias dann aber bei der Abi-Feier auf der Bühne gestanden ist und gefragt worden ist, was er denn in Zukunft machen möchte, hat er gesagt, ich werde Winzer. Und das hat davor noch nie irgendwer laut gehört. Zur Überraschung von seinen Eltern, hat er gemeint, weil so klar hat er das, wo ich davor einfach noch nie formuliert gehabt.
Aber ihm war es schon klar oder hat sie auch erst in dem Moment
gelernt? Ihm war es da schon klar. Also er hat sich das letzte Jahr vor dem Abi anscheinend so ein bisschen gefunden gehabt, was das angeht. Klar haben sich die Eltern das immer gewünscht, dass das irgendein Kind übernimmt, aber Druck war halt nie da in irgendeiner Form. Also haben sie sich durchaus gefreut darüber. Matthias hat gemeint, er hat damals das Gefühl gehabt, dass es eigentlich extrem schade wäre, wenn das jetzt alles aufhört. Wenn es diesen Hof dann nicht mehr in dieser Form gibt, wenn da keiner mehr bewirtschaftet. Sofgut Werner ist einfach schon seit Ewigkeiten in deren Besitz, also die fünfte Generation jetzt. Mhm.
Und die Schwestern hätten es nicht weitergemacht.
Die Schwestern haben es alle nicht weitergemacht, ganz genau, die wollten es nicht haben. Und nachdem er ein Nachzügler ist, waren alle halt wirklich schon nicht zwei Jahre aus der Schule oder so,
quasi,
sondern genau. Exakt. Die Emotion zum Weinbau hat er allerdings damals noch gar nicht gehabt, hat er gesagt. Es war eher so dieses Hof weiterführen.
Ah, okay, also
und
eher
wie
wirklich
auch immer
auf
das
dieses
funktioniert dann.
Historien, ich muss das weiterführen, irgendwer sollte das weitermachen, es war so schon drum und gar nicht auf das Weinthema so per se, sondern eher weil das die größte Fläche war, oder?
Eher weil das schon das Wichtigste bei seinen Eltern war.
Okay.
Also die Ackerflächen sind zumindest jetzt verpachtet. Aber das Weinbauthema, wenn du 5 Hektar in Steillagen hast, dann ist das halt einfach das, was am meisten
das ist halt so
Arbeit macht.
Ja.
Genau,
ja.
So ist es. Aber seine Eltern haben halt nie Wein selber abgefüllt. Das heißt, das war nie die große Emotion da jetzt davor. Aber er hat sich dann trotzdem für Winzerausbildung entschieden. Ich glaube, das war einfach die sinnvollste Sache da. Und hat 2010 dann bei Saalwein gestartet.
Ah ja.
Und da war der Wolf Saalwein noch da und der Matthias hat den fast ehrfürchtig so die Eiche des deutschen Weinbaus genannt. Und zweite ehrfürchtige Bezeichnung, ein Monument von Mann und Weisheit. Also der dürfte wirklich sehr, sehr viel Eindruck hinterlassen haben. Exakt. Und bei Saalwein hat er gelernt, dass Wein- und Winzerdasein nicht nur Hacken ist, also nicht nur Arbeit bedeutet, sondern dass es auch die Möglichkeit gibt, extrem spannende Leute zusammenzuholen und zu dir heimzubringen. Also
das ist schon gleich mal ein renommiertes Weingut. Ja. Ne? Also das ist natürlich kein schlechter Einstieg, wo du einmal siehst, was gehen kann, weil wenn du gar keine Ahnung hast und die Eltern keinen Bezug haben, kann es natürlich auch leicht passieren, dass du irgendwo halt zu, weiß ich nicht, entweder Genossenschaft, würde ich gerade sagen, oder halt zu irgendeinem 0815 Betrieb, der halt, ja, halt Wein macht nach einem Rezept und dann lernst du das und wenn du eh schon aus der mathematisch-technischen Seite kommst, ist das wahrscheinlich nicht das Richtige für dich, weil dann bleibst du halt genau dort.
Genau.
Also, guter Start.
Guter Start, ja. Mhm. Ich meine, einer von seinen Onkels hat so ein bisschen mehr Weinbezug gehabt, also der dürfte man so ein bisschen geleitet haben, weil das zweite Ausbildungsjahr hat er dann bei Müller K2 verbracht.
Mhm.
Da hat auch Martin Franken das gerade übernommen gehabt und da hat er dann so die ersten Berührungspunkte mit dem Thema Spontanvergärung gehabt. Also Martin Franken hat zwar immer noch einen Wein spontan vergoren, aber das war immer der, den Matthias am meisten bewegt hat.
Ja.
Generell hat er gesagt, war das weinbautechnisch eine sehr, sehr gute Schule, hat sehr, sehr viel gelernt. Bei Saalwein auch. Bei Saalwein hat er am Anfang einfach gelernt, wie groß Unterschiede zwischen Weinen sein können. Also was es gibt an Orten und was es auch gibt für Qualitäten.
Ja.
Und langsam ist dann aber Müller K2 der Bezug zum Boden gekommen und damit auch die Frage, was geht eigentlich daheim in die eigenen Weinberge. Weil die Region rund ums Hofgut ist sehr, sehr genossenschaftsgeprägt. Winzerinnen, die dort selber abfüllen, sind eher weniger experimentierfreudig. Also stellt sich da die Frage natürlich umso mehr, weil halt noch nicht so viele Leute Sachen probieren dort.
Mhm.
Gemeinsam mit Friedrich Keller, mit dem er schon die Ausbildung gemacht hat, ist er dann nach Geisenheim studieren gegangen, der Matthias.
Auch nicht so schlechte Connection.
Keine schlechte Connection, indeed. Und da hat er dann das Kapitel Weinbaustudium aufgeschlagen, hat er erzählt. Und die zwei haben dann eine WG gegründet in Geisenheim. So ab 2012 da haben sie dann also angefangen am Küchentisch, nur sehr grün hinter die Ohren, alles aus aller Welt zu verkosten,
ja,
was irgendwie in die Finger gekriegt haben. Und haben sie dann so gemeinsam Regionen vorgenommen mit ein paar anderen natürlich, da hat es größere Gruppen dann gegeben. mit unzähligen Sachen verkostet. Du lernst
halt wirklich viel.
Ja, genau. Und wie es halt so kommt, hat er erzählt, dass er natürlich einmal im Burgund hängen geblieben.
Ja, ja.
Und dann bleibst du halt einmal eine Zeit lang im Burgund hängen und dann brauchst vielleicht andere Eindrücke und Einflüsse, damit du dann einmal wieder loskommst davon. Und für ihn war das unter anderem das Auslandsjahr, das er dann gemacht hat. Das hat er nicht in Frankreich gemacht eben, sondern in Stellenbosch an der Uni. Und später dann auch noch hinten dran gehängt, ein Praktikum bei Waterkloof Winery. Mhm. Also zweimal Südafrika. Und dort ist der Matthias dann so richtig zum Surferboy mutiert, hat er erzählt. Da hat er einen alten Mercedes gehabt, obendrauf auf dem Dach halt das Surfbrett angeschnallt und gefahren ist er.
Ist ein richtig Bilderbuch-Surfer.
Richtig Bilderbuch-Surferboy, genau. Und er hat gesagt, er hat dort auch ein bisschen Selbstfindung betrieben, weil wenn du aus deiner üblichen Bubble heraus bist, dann ist es extrem spannend zu sehen, was die Leute so von dir denken und naja, was du alles sein kannst quasi. Und natürlich also ein bisschen ausprobiert und geschaut, wer er wirklich ist eigentlich. Mhm. Ne? Und er hat halt dort die Möglichkeit gehabt, einerseits charakterlich zu wachsen und andererseits ein bisschen von seinem Perfektionismus wegzukommen, den er ganz gerne einmal gehabt hat. Also dieses mathematisch-technische und so.
Macht schon Sinn.
Und er hat gesagt, nach der Zeit in Südafrika war er dann ein bisschen weniger auf diesem ganz argen Fine-Wine-Trip-Bar drauf, weil das war ein Zeitl, während Geisenheim dürfte es anscheinend wirklich arg gewesen sein. Also alles, was er an Geld gehabt hat, war Richtung,
da drin. Ja,
Richtung Burgund wahrscheinlich und ciao. Und danach hat er wieder ein bisschen mehr Vinylplatten gekauft und gesehen, dass die Welt nicht nur aus Fine-Wine besteht. Aber
ist auch nicht so schlecht, das wieder mal einzunorden.
Ja, und auch dieses, es gibt da richtig geile Weine um 30 Euro. Muss nicht 500 Euro sein, es muss nicht 300, nicht 100 Euro sein, sondern es gibt da richtig schönes Zeug um 30 Euro.
Korrekt.
Und nachdem er dann heimgekommen ist, 2016, war dann das Studium auch erledigt und der Matthias ist dann von Geisenheim zurück nach Durbach gezogen. Und das mit einem Plan. Er wollte da wirklich was aufbauen. Zu dem Zeitpunkt war es dann ganz, ganz fix, eigenes Weingut muss eigenes Weingut werden. Also er mag nicht irgendwie Trauben machen und die verkaufen oder bei irgendwem anderen arbeiten, sondern er will schon aus dem Hof gut werden und wirklich was draus machen. Also hat er Tanks, Fässer, Kellerwerkzeug, alles, was du brauchst, einkaufen müssen, weil es war ja nichts vorhanden.
Ja klar, die haben ja nur abgeliefert quasi.
Exakt. Und weil es gar nichts gegeben hat und Geld jetzt auch nicht vorhanden war, hat der Matthias erst einmal im Schichtbetrieb am Hochofen gearbeitet und sich das Geld einerkackelt. Wie schon gesagt,
es ist hart.
Große Selbstständigkeit und großes Wissen, wenn du was tun willst, musst du was hackeln. Genau. Also Schichtbetrieb, Hochofen und geht schon.
Verdienst halt schnell viel Geld.
So ist es. Er hat gesagt, da hast du noch richtig gute Zulagen gekriegt und das war, so halt einfach die Möglichkeit, da möglichst schnell an Kapital zu kommen, ohne sie jetzt auch irgendwie groß mit Schulden zu beladen oder sowas in der Richtung. Das wird dann nicht. Während der Unizeit hat er durch das ganze Verkosten dann schon ein relativ klares Bild gehabt, was er gerne machen würde. Natürlich hat er mal schauen müssen, ob das geht. Klar. Aber halt eher auf natürliche Art und Weise, eher Spontanvergärung, ohne die ganzen technischen Komponenten, die du halt so gelernt kriegst in Geisenheim und dafür aber mit gutem Platz, mit gutem Kellerklima, mit den richtigen Gebinde und nach Möglichkeit auch mit richtig viel Zeit. Das ist ihm ganz, ganz essentiell gewesen. 2016 hat der Matthias dann einfach einmal eine Lese mitgemacht, so wie es die Eltern auch noch gemacht haben, um einfach die Weinberge genauer kennenzulernen. Also das war mein Ziel von 2016. Da hat er sich schon ein bisschen jene herausgepickt, die er dann 2017 auch selber vinifizieren wollte.
Okay, das heißt, er hat nicht gleich alles genommen, sondern hat Schritt für Schritt.
Er hat 2016 gar nichts genommen.
Nein, aber weil du gesagt hast, außergepickt, also er hat dann 2017 mit den ersten Weingärten gestartet und nicht gleich.
Ganz genau.
Vergessen.
Ja.
Auch nicht so blöd wahrscheinlich,
er ist einfach langsam rangegangen an das Ganze. Die Trauben sind halt alle nur verkauft worden 2016, weil der Matthias eben gerade dabei war, die Finanzierungsarbeit zu leisten. 2017 ist dann für einen nochmal nach Australien gegangen für die Lese. Da war das erste Ziel, ebenfalls Geld zu verdienen. Außerdem hat der Matthias auch nochmal sein Englisch schärfen wollen. Das hat ihm noch ein bisschen gehört, hat er gesagt. Da wollte er einfach nochmal ein bisschen was hinten nachschieben. Er war dann auf einem kleinen Weingut, das auf rund 1000 Höhenmeter liegt, tatsächlich cool Climate-Bedingungen in Australien gehabt hat. Das musst du dir mal vorstellen. Und die haben vor allem auf Chardonnay und auf Pinot Noir und auf Sparklings sich fokussiert. Das kannst du auch nicht besonders oft machen in Australien. Und der Matthias hat gesagt, eigentlich war das halt so ein bisschen dieses Thema, wo kann ich gut Geld verdienen, aber das war tatsächlich sehr, sehr spannend dort, weil es halt erstens einmal Ausnahme-Winery ist in Australien, das hast du halt im Normalfall nicht so, und weil er sich dem Thema Pinot Noir und Spätburgunder sehr, sehr stark widmen hat können. Die haben nämlich dort vor Ort ausschließlich Burgunder-Klone gehabt. Also Morachet, und unterschiedlichste und die immer in Reihen gesetzt, sodass sie ganz genau anschauen, okay, na, was tut welcher Klon und so, ist ja eigentlich ganz spannend.
Ist auch nicht so blöd,
ja. Mhm. Und sein Job war es dann spezifisch, die Pinots während der Gärung zu begleiten. Und auch dort hat er wieder extrem viel gelernt. Und auch das Thema, wie kann ich ohne viel Equipment trotzdem guten Wein machen.
Das heißt, das war schon so natural angekocht, spontan vergoren zumindest,
ja,
Geschichte.
Er hat es nicht dezidiert als Natural Wine gut bezeichnet, ja. Aber ja. Also du hast dann schon mit wenig Equipment und lower intervention, als du es oft einmal hast in Australien. Er hat auch extrem viel gelernt über die Verarbeitung von den Trauben und setzt zum Beispiel seine Abbärmaschine jetzt noch immer so ein, wie er es dort damals gelernt hat, einfach direkt über dem Gärbottich.
Ja,
okay. Sodass das Zeug nicht immer dumm fahren muss mit irgendeinem Förderbandel durch die Gegend, sondern dass es einfach direkt dann reingeht. Und auch die Gärung selber hat er dann nochmal intensiver miterlebt. Das war auch nicht schlecht, hat er gesagt, einfach weil das halt davor... Ich meine, er war schon dabei bei Lesen und bei Gärprozessen und so weiter, aber da war er halt wirklich fokussiert auf das eine Thema.
Mhm.
Und hat dann auch gelernt, wie man wirklich rein über den Geruch und den Geschmack herausfindet, was der Most gerade braucht, ob da gerade ein Sauerstoffmangel da ist und so weiter und so fort. Also einfach nur mal der Fokus auf die ganzen kleinen Aspekte. Also dann 2017 für die Lese heimgekommen ist, war nur so ein bisschen eine Frage zu klären, wo er genau seinen Keller errichten soll. Weil das Hofgut Wörner hat ja keinen Keller gehabt per se, aber durchaus Räumlichkeiten, die man zu Keller machen kann. Und es ist dann schließlich das alte Brenn- und Bockhaus geworden, einfach wegen der 300 Jahre alten dicken Natursteinmauern, dem gefliesten Boden und dem Wasseranschluss. Alles, was brauchst.
Klingt alles nicht so falsch. Genau. Konstante Temperatur, Wasseranschluss, perfekt.
Gar nicht so schlecht, gell?
Gut zum Oberwaschen wieder, alles super.
Also ist er da einmal einzogen für den Start und da hat er dann in seinem ersten Jahrgang seine Handvoll Fässer und Tanks reingestellt und hat dann losgelegt. Insgesamt 3000 Flaschen waren es dann 2017.
Mhm.
Gelesen hat er für sich selber 3 Rebsorten und zwar Riesling, Spätburgunder und auch Grauburgunder.
Oh.
Mhm. Und das waren schon viele schlaflose Nächte, damals hat er erzählt, weil er halt auch gewusst hat, wenn er den Weg jetzt geht, das will er wirklich, ich würde das nicht verkacken, hat er gesagt, also genauso erzählt. Und diese Spontangärung war natürlich ein Stressfaktor, weil halt, wenn du das selber machen musst und wenn es deine eigenen Trauben sind und wenn du nicht unendlich viel davon hast und auch keine riesigen Gebinde nur dazu, das hilft auch nicht, dann ist das schon wirklich, wirklich stressig, aber er wollte halt keinen anderen Weg gehen. Er hat gesagt, wenn, dann würde er schon so starten, wie er sich so vorstellen kann, dann weiterzuarbeiten in die Richtung.
Du musst nicht einmal irgendwie so ein halbfertiges Produkt machen. Ne?
Eben. Und apropos, gleich gescheit, von Anfang an wird der Matthias seiner Weine auch genug Zeit geben. Das ist auch ein relativ spannender Aspekt. Also der Riesling war zum Beispiel gleich von Anfang an immer ein Jahr im Fassel und dann nochmal über ein halbes Jahr in der Flasche, bevor er im März 2019 ausgegangen ist. Also der 17 ist erst 19 rausgekommen. Und das regionale Feedback war da natürlich am Anfang einfach verwirrt.
Ja, klar. Die haben gesagt, was gibst du mir jetzt da so einen alten Wein?
Das war durchgegoren, Karieszucker, 10 Gramm pro Liter Säure, also was ist denn da? Und das gibt es im Normalfall halt einfach nicht. Das Riesling ohne Restsüße, was ist denn da jetzt?
Der Publikum ist halt dann nicht rundum und um, sondern du musst halt einmal, erst einmal die Freaks finden quasi.
Ja. Der Grauburgunder hat unter 12 Volumensprozent gehabt.
Okay.
Irre. Was ist denn da los?
Mal probieren. Ja.
Und der Spätburgunder war gleich 2 Jahre im Fassel, haben sowieso gesagt, bist du denn komplett hinig? Der ist erst 2020 am Markt gekommen. Das haben sie alle nicht verstanden, was da los ist. Und dann war der hell. Und dann war der bei so 12% Alkohol oder so. Das war.
Das ist eh schon 2 im Fassel und schmeckt dann auch immer nicht nach Holz.
Ja, was soll denn das?
Was ist mit euch?
Zum Glück hat der Matthias damals schon seine Freundin gehabt, die Laura Seufert. Die ist auch Winzerin, die ist aus Franken ursprünglich, hat auch dort noch ihre Weingärten heute. Und vinifiziert er heute noch dort, aber das ist noch eine Zukunftsgeschichte, wie wir das in Zukunft regeln werden. Aber die hat ihn damals beruhigt und hat gesagt, schau, nur weil das ungewohnt ist, brauchst du jetzt nicht zum Stressen anfangen. Mhm. Und heute weiß er natürlich, dass das durchaus sein USP ist, ne? Also dass seine Weine auf der feinen Seite sind, auf der grazilen Seite sind, dass er diese Dichte, die er sich vielleicht irgendwie vorgestellt hat, wie er es halt, was weiß ich, beim Friedrich Keller oder so kennt, nicht jetzt künstlich fabrizieren muss, weil dann ist das genauso unbalanciert, dann bringt das genau gar nichts.
Voll.
Und dementsprechend, die Laura hat ihm halt schon geholfen.
Ja, es ist schon wichtig, dass du einen hast, der was da halt einfach da sagt, hey, lass dich jetzt nicht irgendwie beeinflussen von den 10 Leuten rundherum, die jetzt irgendwie sagen, das kenne ich nicht, gib mir das anders.
Genau, mach trotzdem mach das, was du machen willst.
Genau.
Es gibt schon Leute, die das taugen, also denen das taugen wird.
Genau, die findest du schon, das dauert halt ein bisschen, du musst halt einmal einen Schritt nach dem anderen gehen. Das wird nicht die Person sein, die gleich der Nachbar von dir ist, weil kann schon sein, aber die Chance ist relativ klein.
Bisschen kleiner zumindest, ja.
Aber wenn du es mal gefunden hast, dann feiern das schon ein paar Leute.
Ja, sicher. So ist es. Um das Ganze zu finanzieren, hat der Matthias dann lange nebenbei gearbeitet, aber zum Glück haben schon die Weine aus dem ersten Jahr gut performt. Und er hat dann relativ bald seinen ersten Handelspartner gefunden, das war Konzept Riesling, die haben ihm dann diesen ersten Push der Außenkommunikation gegeben und ab dann ist das Radl eigentlich eh ganz gut gerannt und 3000 Flaschen kriegst du zum Glück am Anfang das weiter. Es hat geholfen, genau. Und weil schon die Eltern von Matthias die Trauben nie einer Genossenschaft geliefert haben, sondern immer an einen Winzer verkauft haben, war es für Matthias auch erheblich leichter als jetzt Kollegen, die bei der Genossenschaft drinnen hängen quasi, ja, das klar, Volumen langsam zu erhöhen. Genau.
Hart aussteigen. Und,
ja. Exakt, sondern er hat sich das wirklich mit dem Winzer ausmachen können über die Jahre hinweg und hat einfach die eigene Produktion Schritt für Schritt ausgebaut und ja, vier Jahre einfach mehr gemacht selber. Und über die letzten Jahre hinweg hat er extrem viel in den Hof rein investiert. Das war halt auch wichtig, weil das war eine super Landwirtschaft, aber halt kein Weingut dementsprechend. Ja, du hast da halt immer links und rechts was tun müssen, Grundvoraussetzungen verbessern und immer war die Devise, aber wenn man den Bestand irgendwie so erweitern kann oder umbauen kann, dann versucht man irgendwie mit den eigenen Ressourcen ans Ziel zu kommen. Und zum Glück ist sowohl der Matthias als auch sein Papa großartiger Handwerker.
Ja, das hilft
und dann haben sie extrem viel selber machen können. Also die haben eine eigene Schreinerei am Hof.
Nice.
Der Matthias hat gesagt, ich bin eigentlich sehr gern Hausmeister und Bauherr auch. Jetzt ist er zwar froh, wenn das dann irgendwann einmal vorbei ist mit dem ganzen Umbauen.
Ja, aber trotzdem, wenn sie es selber machen kann, ist es finanziell schon ein riesiger Vorteil.
Komplett. Also der Matthias hat auch als Student Tische und Co. für die WG gebaut und jetzt baut er sich halt Tische für den Verkostungsraum. Das ist schon super. Und wenn es dann halt auch wirklich so handwerklich begabt bist, dass du an der Gebäudestruktur was machen kannst, ohne dass irgendwas passiert, ist natürlich spitzenmäßig. Ich habe nachgefragt, ob er sich ja mit dem Thema Fassbinden beschäftigt hat, wie ja, er jetzt wieder, dass er Schreinerei hat. Ich glaube, das darf schon gut sein grundsätzlich. Er hat das dann trotzdem die Profis bei der Küferei Assmann überlassen, aber natürlich war er bei absolut jedem Schritt dabei, wo sie ihn lassen haben. Er hat 2017 und 2018 gemeinsam mit seinem Papa Eichen im eigenen Wald geschlagen. Und zwar nach einem bestimmten Zeitpunkt im Kalender, so wie die alten Schiffbauer.
Oh.
Mhm. Und der Matthias war auch bei jedem einzelnen Schritt dabei, um aus diesen Bäumen Fässer zu machen. Also beim Taubenschneiden. Und bei der Fassbinderei haben sie dann wirklich, also wie seine Fässer gemacht worden sind, auch wirklich Handlanger spielen lassen. Also er hat es quasi fast selber gebaut. Ja,
sehr gut.
Absolut.
Also. Das heißt, sein Papa ist auch noch sehr aktiv in dem Ganzen. Wie ist da die Konstellation oder wie funktioniert das?
Er hat übernommen ab 2017. Okay. Aber der Papa hilft offensichtlich sehr, sehr viel mit.
Der Papa hilft einfach mit, aber ist jetzt quasi nicht aktiv irgendwo noch involviert.
Yes, yes, yes. Also die Ackerflächen und so weiter sind auch verpachtet. Ich habe nämlich am Anfang geglaubt, dass er vielleicht da noch irgendwas macht. Aber
ja, voll, weil es hat ja so gelungen, als war da so viel rundum und um mit Streuobstwiesen und sonst was. Also.
Nein, die werden natürlich auch verwendet, aber das macht eigentlich alles der Matthias. Wie schon gesagt, der Matthias ist ein Nachzügler. Sein Papa wird einfach schon alt genug sein, dass er das mit der Pension gut ausgegangen ist.
Das ja sicher.
Mhm. Genau. Aber natürlich ist der noch da und hilft. Ja, klar. Ich glaube, anders ging es ja gar nicht.
Naja, es klingt schon so, der kann wahrscheinlich gar nicht an.
Auf jeden Fall hat der Matthias dann zwei Stück Fässer mit je 1200 Liter rausgekriegt aus seinem eigenen Eichenwald quasi. Das ist eigentlich super cool. Und der hat 2023 das erste Mal mit ihrem Riesling belegt. Wie schon gesagt, Riesling ist halt schon sehr, sehr wichtige Rebsorte für ihn. Natürlich aus der Parzelle, die am nächsten am Eichenstandort ist, sodass die Dinger am gleichen Boden stehen bzw. gestanden sind. Und ein bisschen müssen wir noch warten auf den Riesling, wie schon gesagt, Zeit ist also ein wichtiger Faktor. Der kommt erst Ende 2025 außer. Und die Zweitbelegung, was wahrscheinlich noch mal spannender wird, weil Erstbelegung immer ein bisschen schwieriger. Ein Jahr später. Genau, also der Riesling darf da rein in die zwei großen Fässer.
Ah ja.
Und jetzt reden wir noch ein bisschen über die Hard Facts.
Yes.
Was sagst du? Weinbau und Keller. Die Weingärten liegen, wie schon berichtet, so an der Kante vom Schwarzwald.
Stimmt, hat uns ja schon selber erzählt.
Richtig, ganz genau. Und das ist ein sehr, sehr regenreiches Gebiet. Das habe ich mir auch erzählen lassen. Also die kriegen da gut und gern schon mal 1000 Liter.
Ah ja.
Also richtig regenreich, nicht nur ein bisschen. Vor allem im Gegensatz zu anderen Ecken von Baden, wo es 300, 400 sind maximal. Ja. Dementsprechend ist der Perodruck sehr, sehr, sehr hoch. Und hierin verbirgt sich der Grund dafür, wieso der Matthias nicht biozertifiziert ist. Kannst du erraten, wieso?
Phosphorige Säure.
Ja.
Das ist egal.
Exactly.
Der Klassiker.
Ich habe natürlich sofort an unsere Griesel-Story denken müssen, wo wir das sehr, sehr, sehr genau diskutiert haben. Das heißt, wenn es dieses Diskussionsthema phosphorige Säure einmal genau hören wolltet, dann horcht euch die Griesel-Folgen an. Da ist es sehr, sehr gut beschrieben. Aber ja, das hat mich sehr an diese Geschichte erinnert und der Matthias sagt, es ist ihm grundsätzlich sehr, sehr wichtig, dass er maximal nachhaltig für den Betrieb arbeitet. Und der Einsatz von der phosphorigen Säure ist halt einfach nachhaltig für den Betrieb. Natürlich nur vor der Blüte. Mhm. Aber wenn du Pero vor der Blüte kriegst, dann ist alles hin.
Ja.
Und das kann er halt gar keinen Wein machen. Und das ist nicht nachhaltig für irgendwas.
Ja, ist schwierig, ja.
Genau. Also weil er sagt, sollte das im Bio-Bereich wieder erlaubt werden, was er sich vorstellen kann, dann lasst er sie sofort zertifizieren.
Ja, das hoffen sie eh alle.
Ja, genau. Ansonsten wird natürlich Herbizid freigearbeitet, was natürlich in der Gegend überhaupt gar keiner macht, weil die haben halt steile Hänge und wenn es da Herbizid freiarbeiten, wirst du sagen, du bist deppert.
Ja, klar, das zahlt sich natürlich für sonst keinen aus, vor allem wenn du das halt dann ablieferst, wenn da keiner selber was macht.
Ja, also wenige. Es gibt ja halt schon natürlich aber Betriebe, die selber was machen. Aber
jetzt nicht so, dass du sagst, ja passt, das sind jetzt die großen Fahrzeugebetriebe. Ne?
Yes, genau. Es sind so im Schnitt 50% steile Hanglagen, also das ist schon nicht ganz easy, aber er sagt, das ist sein Wert. Im Weingarten gibt es komplette Dauerbegrünung. Das bleibt einfach, das ist am leichtesten Hand zu haben. Die wird einfach nie aufgemacht. Und in die Steilhänge kann er seit 2020 mit einer Raupe fahren. Das war wichtig.
Ach ja.
Mit einer, die an einer Seilwinde hängt. Er ist zwar jetzt am Dienstag, bevor wir telefoniert haben, vor 2 Wochen oder 3 Wochen war das jetzt, gerutscht.
Ui.
Ja. Wenn man, also ganz ehrlich, wenn man Winzer solche Sachen erzählen und Winzerinnen, das macht mir jedes Mal so fertig, weil es ist echt nicht ungefährlich.
Ja,
diese Steillagenarbeit, du darfst das nicht unterschätzen, was das für eine wüde Geschichte ist.
Nein, also mit Traktorenrappen und sonst das, was die da herumfahren, es ist immer so saugefährlich.
Absolut.
Also hörst immer die Horrorgeschichten schlechthin. Mhm,
ja. Aber ja, er sagt, grundsätzlich mag er seine Raupe sehr, weil bodendrucktechnisch ja wirklich super, also das bleibt trotzdem fluffig. Das gibt ungefähr den Bodendruck von einem Menschen auf diesem auf dieser Fläche, wo er draufsteht quasi. Und ansonsten im Weingarten beschäftigt uns ja sehr stark aktuell das Thema Teeproduktion. Einfach weil es am Hof und rund um den Hof so viel gibt, was er verarbeiten kann, also von Schachtelhalm bis Schafgabe, sagt er. Und da gibt es nur viel mehr und deswegen da ist er jetzt gerade so ein bisschen sehr am rein tigern in dieses ganze Thema und es interessiert ihn voll. Generell bewirtschaftet der Matthias alle 5 Hektar, die er hat, so als würde er sie morgen alle selber lesen. Aktuell hat er ungefähr die Hälften davon, die er selber verwendet. Und die andere Hälfte geht nach wie vor zum Winzer. Aber er sagt, wenn er quasi alles so behandelt, als darf er es einfach lesen bei der nächsten Lese, dann hat er zumindest die bestmöglichen Grundvoraussetzungen, um einfach Schritt für Schritt dann mehr Weinberge auszusuchen, auch spontaner. Weil ansonsten hast du halt 0 Vorbereitungsarbeit geleistet und dann hast du spannende Trauben vielleicht und denkst aber, will ich eigentlich nicht selber Wein draus machen, weil.
Ja.
Aber ich glaube, er kann es auch nicht mit sich selber vereinbaren, dass er das irgendwie anders behandelt, muss ich dir ehrlich sagen. Wie gesagt, aktuell sind wir bei ungefähr der Hälfte, die er selber ausbaut. Und von Beginn an war es für ihn die Devise, mit dem Rebbestand zu arbeiten, den er hat.
Mhm.
Also, falls du dich fragst, ob er jetzt irgendwie angefangen hat, umzuveredeln oder sowas in Richtung, eigentlich gar nicht. Klar hat das natürlich auch was mit dem Kostenfaktor zu tun. Das ist ein Faktor. Außerdem dauert es halt richtig, richtig lang, bis dann aber was Spannendes wird aus den ganzen Reben, die du umveredeln geht noch, aber die du neu auspflanzt.
Ja. Dann wartest du halt 20 Jahre und dann wird es wieder spannend. Ja.
Und das heißt halt für Erma, dass er im Weingarten einen sehr, sehr bunten Rebsortenmix hat. Also er hat rund 30% Riesling, rund 30% Spätburgunder und der Rest ist Mix. Der
Rest ist irgendwas, okay.
Genau, der Rest ist Weißburgunder, Grauburgunder, Müller-Thurgau, Roter Traminer, Piwi, ein bisschen was, hat sein Papa gepflanzt, Roten und ein bisschen Chardonnay. Und der Chardonnay ist wieder eine sehr gute Geschichte. Der stammt von einem wilden Ausflug von den Geisenheim-Jungs 2014 ins Morangé, wo sie ein bisschen Holz gestohlen haben. Der hat 2021 ausgepflanzt. Jetzt macht er dann ein bisschen Wein draus.
Ach, herrje.
Aber die ganzen Sonderrebsorten landen in den Einstiegsgewäß, bis auf den roten Traminer und den Grauburgunder, die beide einzeln ausgebaut werden. Im Bereich der Kellerarbeit hat sich ein bisschen was geändert seit 2017 und zum einen ist er seit 2021 im neuen Keller, den sie umgebaut haben dort, direkt im Hof natürlich, aber sie sind immer im Backhaus.
Also, okay.
Sie ist das Backhaus wieder fürs Backen da. Zum anderen gibt es natürlich mehr Wein als vor einigen Jahren, also es ist einfach von der Größe her vielleicht leichter gewesen, dass er dann umzieht. Eine Pumpe hat der Matthias noch immer nicht, gearbeitet wird mit Schwerkraft, mittlerweile auch mit einer Hubameise, die hilft bei der Schwerkraft ein bisschen, das war vorher schwieriger. Die Trauben kommen im Normalfall in so 40 Liter Gebinden einer, kann man schön stapeln, druckt sie nichts, keine Vorquetschung. Seit dem ersten Jahr arbeitet der Matthias auch mit entweder Kühlanhänger oder Kühlcontainer, einfach weil er im Keller keine Kühlung hat und es wichtig ist, dass die Trauben kühl reinkommen. So funktioniert das für ihn, sagt er. Gleich zu Beginn hat er eine alte Spindelpresse restauriert. Dadurch ist ein bisschen höherer Druck und ein bisschen höherer Trub möglich und ich finde gerade im Riesling spürst du das.
Ja, voll.
Und natürlich, weil der Bastler, der er ist, hat er einfach alle Stahlringe und Ketten ausbaut, sodass die Trauben nicht verletzt werden.
Aha.
Also für ihn ist es wirklich wichtig, dass er halt dieses ganz, ganz viele Grane da macht.
Ja, voll.
Hm. Schwefel wird so wenig eingesetzt wie möglich, aber es wird eingesetzt.
Ja, ja.
Klar. Er hat auch irgendwo auf der Rückenetikette den Gesamtschwefel oben stehen, für Leute, die das wirklich wissen wollen, die das genau lesen wollen. Und apropos Transparenz, der Matthias behält sich auch vor, in ganz besonders heißen Jahren, wo wenig Säure in der Traube ist und der pH-Wert hoch ist, dass er 0,5 bis 1 Gramm Weinsäure vor der Gärung zusetzt.
Oh.
Sehr fair, dass er das wir offen kommuniziert.
Und wir kommunizieren es aber auch.
Ja, das ich finde das richtig gut.
Ganz was Neues.
Weil wir wissen ja, dass Aufsäuern durchaus passiert. Und ich finde es gut, dass das einfach gesprochen wird drüber.
Deutschland, Pino und Aufsäuern, das ist das magische Dreieck am Schluss.
So ist es.
Also reden tut halt keiner drüber. Schade drum. Finde ich natürlich sehr gut, wenn das auch einfach angesprochen wird und gesagt wird,
absolut.
Dass es nicht ausgeht.
Ja.
Ist halt so, ja. Das machen eh am Schluss nicht alle, aber sehr, sehr viele.
Ist schon viele, ja.
Von dem her kann man das auch ruhig mal offen ansprechen.
Finde
ich. Grundsätzlich, ja, okay, wenn du das gut machen kannst und wenn das gut funktioniert, alles gut. Aber dann sei transparent und erzähl es mal und tu nicht so, als würdest du das nicht tun und verteufle es, wenn du das dann eh selber wieder magst.
Nicht so ist es. Ja, die Weine reifen dann auf der Vollhefe so rund um 10 Monate lang bis auf den Spätburgunder, der bleibt länger. Gefüllt wird dann Ende August ohne Filtration und vor der neuen Ernte natürlich, damit wieder Platz ist.
Mhm.
Wobei man schon dazu sagen muss, dass der Matthias aktuell nur so ein bisschen mit mehr Zeit im Edelstahltank liebäugelt nach dem Abzug von der Vollhefe. Aber da muss dann wirklich ein bisschen an der Preisstruktur gearbeitet werden, weil die beiden Weine, die du da im Glas hast, kosten aktuell 18 und 24 Euro. 18 der Riesling, 24 der Spätburgunder.
Das ist schon sehr fair.
Ja.
Das ist schon wirklich sehr, sehr fair, weil ich habe mir gedacht, der Riesling wird wahrscheinlich um die 25 kosten aufgrund von der Geschichte. Ohne die Geschichte 30. Weil das schmeckt nach 30 Euro. So.
Mhm.
Ja, das ist schon der Riesling, der was aussagen will. Das hat eine komplette Eigenständigkeit. Das funktioniert schon.
Yes.
Und Spätburgunder, gleiches Ding. Spannend. Hätte höher eingeschätzt. Weil 18 Euro ist wirklich gar nichts dafür.
Finde ich ja. Da kriegst du einen wirklich spannenden Wein.
Kriegst wirklich, ja, voll und extrem eigenständigen Riesling. Ist richtig gut.
So ist es.
Vor allem mit dem Thema, ja, das bleibt dann doch länger auf der Feinhefe und so. Also das ist ja eigentlich kein 18-Euro-Ding. Ne?
Yes. Jetzt kannst du bitte nur aussuchen, welchen dieser Weine du bewerten möchtest und dann erzählt dir der Matthias nochmal ganz kurz ein bisschen was über den Wein, den du da ausgewählt hast.
Ah,
aber
sehr,
bitte
sehr
bewert
herrlich.
Vorher.
Ah, ich muss natürlich vorher bewerten, ja. Ich würde auf jeden Fall den Riesling auswählen, weil ich finde, das ist insgesamt der für mich komplexere und spannendere Wein, weil das hat nochmal einen dicken mehr Eigenständigkeit, finde ich. Faszinierend auch, dass das der günstigere Wein ist, aber nice. Und bewerten würde ich das, glaube ich, mit einer 9,3.
Wundervoll. Jetzt erzählt der Matthias noch ein bisschen was dazu.
Jawohl.
Der Riesling. Riesling und Baden wird ja oftmals in einem Atemzug genannt. Durchaus auch berechtigt. Jetzt ist allerdings so, dass die Ortenau hier ein bisschen speziell ist. Und auch meine Ecke hier vielleicht nochmal einen Ticken kühler, Ticken karger. Und ja, mit der Besonderheit, dass dann eben die Weinberge auf die 400 Meter hoch kraxeln, haben wir einfach nochmal eine höhere Durchwindung. Wir haben vom Rücken dann die Abwinde des Schwarzwalds und haben einfach nochmal durch die sonnenabgewandtere Seite so ja, eine recht kühle Grundstruktur. Und ich denke, dass man das auch in unseren Riesling, speziell jetzt vielleicht auch im 22er Jahrgang, gut erkennen kann. Wie der Spätburgunder sind wir auch hier noch bei den 11,5 Volumenprozent. Bei 21 klar war es ein kühleres Jahr, bei 22 ein bisschen wärmer und trotzdem halt nur die 11,5. Das zeigt auch eigentlich ganz gut, mit was hier zu tun haben, mit was für einem Klima wir es hier zu tun haben. Wir sind zwar irgendwie nur eine Dreiviertelstunde vom Kaiserstuhl entfernt, haben aber trotzdem einfach nochmal eine ganz andere Gegebenheit. Sicherlich mit dem Boden, aber definitiv auch mit der topografischen Ausrichtung. Und auch mit dem Schwarzwald direkt im Rücken. Und genau, so haben wir jetzt bei dem Riesling 400, glaube ich, die volle Prägung des Granits. Das ist auch was mir da eigentlich ganz gut gefällt, dass er einfach immer so ein salziges Finish generiert. Und ich habe mich lange Zeit gefragt, wie schmeckt denn eigentlich unser Boden? Klar, 17 war dann der erste Jahrgang. Da habe ich es dann noch nicht ganz gecheckt. Es hat dann ein paar Jahrgänge gebraucht und spätestens dann mit einer Riesling-Vertikale, die ich vor 2 Jahren mal gemacht habe, habe ich dann begriffen, okay, dieses kräutrig-salzige Finish, die Salzigkeit, die dann nochmal so ein bisschen Speichelfluss generiert, Das muss dann wohl unser Granit sein. Und ja, ich denke, dass es auch im 22er Jahrhundert eigentlich ganz schön rüberkommt. War eine extrem lange Gärung. Dementsprechend wäre es möglich, dass ihr auch viel gebundene CO2 spürt, die sich dann im Glas schön öffnet, aber den Wein auch schützt. Und ja, ein Wein, der auch mir eigentlich sehr, sehr viel Spaß bereitet hat. Ich wünsche auch euch viel Freude mit dem Wein und grüße herzlich nach Wien.
So, nur ein paar Bonusinfos und sehr ein bisschen schön. Liebe aus Ortenau herrlich. Gesendet von Matthias.
Finde natürlich großartig, absolut, das ist perfekt super. Aufbereitet. Wahnsinn.
Ja, total. Und Riesling für 100 hast du natürlich, weil er auf diesen 400 Meter oben steht.
Ja, das macht Sinn. Das hätte ich mir jetzt dann schon zusammengereimt.
Ich dachte mir auch immer, dachte ich, jetzt
ja, noch lieber nochmal erwähnen, das stimmt genau. Schon. Ich habe mich natürlich währenddessen irgendwann einmal gefragt, warum das Ding 400 hast. Aber
genau, wegen dem
Meereswert. Irgendwann habe ich es dann wieder checkt.
Exactly. Gut, und jetzt schauen wir uns noch kurz ein bisschen was zur Zukunft vom Hofgut Lahn an.
Was ist sein Plan?
Aktuell ist es so ein bisschen in der Schwebe, ob der Winzer, der immer aktuell nur einen Teil von den Trauben verkauft, den Betrieb weiterführt, den eigenen.
Okay.
Aktuell schaut es wieder so aus, also jetzt gerade schaut es wieder so aus, als würde er weiterführen. Aber es dürfte jetzt einmal eine Zeit lang so ein bisschen die Frage gewesen sein, ob das passiert oder nicht. Auf jeden Fall macht es umso mehr Sinn, dass er einfach die gesamte 5 Hektar Fläche so behandelt, als würde er es eventuell selbst lesen müssen. Und deswegen auch die ganzen Investitionen über die letzten Jahre, einfach damit er safe ist.
Ja, klar.
Jetzt, wie schon gesagt, dürft es trotzdem noch weitergehen bei dem Winzer. Dementsprechend wird weiterhin langsam Rebfläche dazu genommen, das ist nach wie vor der Plan. Einfach immer mehr selber machen, aber nach Möglichkeit halt ohne großen Stressfaktor, dass jetzt einfach durch den Trauben.
Dass jetzt doppelt nehmen muss.
Genau. Und dass jetzt auch durch diesen Traubenzukauf da kein Geld mehr reinkommt in irgendeiner Form. Klar, weil das ist halt einfach Kapital, das du sofort kriegst, versus gebunden für das ist 2 bis 3 Jahre.
Kapital ohne hin und her, sondern du weißt einfach, passt, da kriegen, wenn da das kann ich sofort da wieder reinvestieren, sonst was.
Ja, genau.
Da muss ich mir beim Rest ein bisschen weniger stressen. Ne?
Ja, ja, ja. Auch das Thema Ressourcenkreislauf ist jetzt so ein bisschen dort, wo es gerne hätte. Also sie produzieren jetzt ihren eigenen Strom, sie haben ja eigene Quelle am Hof, eigener Wald für Holz, eigene Ackerflächen, die aktuell noch verpachtet sind, aber aus denen man eventuell ein bisschen was machen kann. Also jetzt fühlt er sich eigentlich recht sicher in dem, was sie aufgebaut haben. Und das ist eigentlich recht schön zu hören. Das Thema Diversität ist, was man nur weiter ausbauen möchte, aber das haben wir auch länger diskutiert. Das ist ihm eigentlich ein riesengroßes Anliegen. Er sagt, am Hof gibt es jetzt zwar schon Sträubstwiesen, Hecken, also schon Platz für Vögel und Insekten und so. Weinbau ist halt aber trotzdem eine Monokultur.
Ja.
Und am liebsten war es ihm eigentlich, er hätte so in den Wald eingebettete Rebflächen wie Odinstal.
Ah ja, okay.
Also er sagt, es hören jetzt durchaus immer wieder Winzerinnen und Winzer links und rechts auf und er kann sich sehr gut vorstellen, dass man das einfach dann mit Wald ersetzt.
Ah ja, dass du das einfach zumachst. Ja, sicher, genau. Wir wissen wir haben viel zu viel flächentechnisch auch viel zu viel Wein.
Yes.
Nicht nur mengentechnisch, sondern auch einfach flächentechnisch. Es muss sich was ändern. Also du kannst nicht sagen, ja passt. Wir tun einfach so weiter, weil das funktioniert ja nicht mehr, das kauft auch keiner mehr.
Genau.
Das wird sich auch in der Zukunft nicht ändern.
So ist es.
Also nicht so eine schlechte Idee, das wieder mal ein bisschen zu bewalden.
Ich finde das auch sehr, sehr sinnvoll. Er sagt, dass seit 82 gibt es keine Kühe mehr am Hof, aber er will jetzt nicht selber irgendwelche Kühe sich anschaffen. Er weiß ganz genau, was das für eine Arbeit ist. Aber es reizt noch wieder so ein bisschen, die Hofstruktur an sich gibt es her. Also sie haben sehr viel so Weidewiesen und so. Also dass er eventuell mit Landwirten in der Gegend Kooperationen eingeht, seine Flächen zur Verfügung stellt für genau das. Das reizt da schon sehr.
Aber jetzt so der klassische Schafe im Weingarten-Ding oder so, das ist jetzt noch nicht sein Ansatz.
Das kann auch sein, dass einmal passieren wird.
Ja, okay. Aber noch nicht so
noch nicht klar. Noch nicht so klar, noch nicht so intensiv. Ne?
Ich meine, das war ja aufgelegt, weil ich meine, Kühe, ja gut, das ist halt wirklich ultimative Hocken. Das ist ja, glaube ich, mit Schafen noch ein bisschen leichter.
Ja, aber es dürfte jetzt nicht der aktuelle Plan sein, zumindest.
Ja, einmal Zusammenarbeit mit anderen.
Ja, einmal Zusammenarbeit, Kooperation. Ich glaube, das ist für einen trotzdem immer dieses Schritt-für-Schritt-Thema.
Ja, das klingt sinnvoll. Schon so eins nach dem anderen. Ja.
Genau. Wie schon gesagt, die Ackerflächen sind aktuell verpachtet, aber nachdem das Backhaus jetzt wieder frei ist, gewusst er natürlich sehr, dass er so ein bisschen eigenes Getreide hat, damit er selber so ein bisschen was eigenes backen kann.
Ja, klar, wenn sie schon die eigenen Wälder und eigene Fässer dann draus machen und dann vielleicht ein eigenes Getreide, also könntest du halt wirklich alles selber machen.
Ja, genau. Das wird man schauen.
Musst du nur die Zeit finden.
Ja, das stimmt natürlich. Aber Lust ist auf jeden Fall da.
Sehr gut.
Aus den Streuobstwiesen wird jetzt im zweijährigen Wechsel immer Saft und Cider produziert. Bis jetzt war es eher Cider und jetzt machen sie es einfach abwechselnd immer. Quitte, Mostapfel, Mostbirne. Und er hat jetzt außerdem noch zusätzlich Baumarten pflanzt, die vom Aussterben bedroht sind. Also der denkt da schon immer so ein bisschen ein Level tiefer. Cool. Nicht nur, dass sie pflanzt jetzt irgendwas Neues, sondern was gibt es denn an alten Arten, die ein bisschen vom Aussterben bedroht sind? Wir haben, kann ja reden darüber und dann habe ich das jetzt die richtigen Infos und die richtigen Leute und die richtigen Bäume.
Sehr gut.
Das ist schon sehr, sehr cool.
Er will schon in die Tiefe.
Er will schon in die Tiefe. Und wichtig für die Zukunft ist auch noch ein eigener Weinkeller für die Laura. Wie schon gesagt, sei jetzt verlobt, glaube ich, sind sie.
Ah ja, okay.
Aber auf jeden Fall sehr Freundin, soon-to-be-Frau. Die hat nach wie vor die 2 Hektar Rebfläche in Franken und vinifiziert dort ganz, ganz super Silvaner. Ich habe noch nicht gekostet, aber ich muss sie jetzt bald kosten.
Ja.
Das Problem ist halt, das ist 3,5 Stunden weg.
Ja, ja, klar. So und schnell hin und her fahren, spitz nicht.
Genau, und aktuell ist dort nur ein Weinkeller gemietet, aber das ist halt suboptimal. Also das frisst einfach sehr viel Budget.
Mhm.
Aber du kannst nicht einfach so dieses Silvaner-Thema nach Baden verpflanzen.
Ja, klar.
Das heißt, eigentlich müsstest du die Rebflächen behalten und aber schauen, ob du es nicht irgendwie da vinifizieren kannst. Und das ist jetzt gerade so das, worüber wir diskutieren und schauen, ob sie es machen können, damit beide halt auch trotzdem ihr eigenes Weingut und die eigene Identität dann nicht verlieren in irgendeiner Form.
Ja, ja, das ist natürlich extrem schwierig, weil du hast halt 2 Sachen und dann, du willst nicht einfach sagen, ja passt, ich lasse halt meins zurück.
Ja.
Es ist
das will der Matthias auch nicht.
Also, der
sagt, irgendwie schaffen wir das schon. Aber ja, das ist eben was, woran sie gerade noch arbeiten und worüber sie viel nachdenken. Und so ein ganz besonderes Ziel hat mir der Matthias jetzt am Schluss auch wirklich nochmal ausformuliert, also nochmal hinten nachgeschickt quasi. Und ich mir dachte, das muss ich eigentlich vorlesen jetzt. Also das hat er mir nicht eine Sprachnachricht geschickt, sondern das hat er mir wirklich zusammengeschrieben.
Ja.
Und das liest er vor, okay? Bist bereit?
Bitte.
Wunderbar. Matthias sagt, ich möchte unseren Hof zum nachhaltigsten Weinbaubetrieb im deutschsprachigen Raum machen.
Servus.
Statement.
Jawohl, na schau.
Er schreibt im vollen Ernst und auch mit meiner eigenen kompletten internen Zielsetzung. Nicht, weil es dafür irgendeine Auszeichnung gibt. Ich weiß gar nicht, ob es irgendeine Auszeichnung dafür gibt. Ich glaube nicht.
Ich glaube nicht.
Aber weil es der einzig richtige Weg ist und ich weiß, dass wir es kennen. Wohl wissend, dass wir bereits heute mit unserem Schaffen und unseren Strukturen und der Ressourcenautarkie weit vorn dabei sind. Aber es gibt nur Stellschrauben, die bedient werden können und müssen. Zum Beispiel Tiere, Bienenvölker auf der Streuobstwiese, die eigene Teeproduktion weiter ankurbeln, das eigene Urgetreide zum Brotbacken und nur mehr Refugien und ökologische Rückzugsorte. Und dann bin ich bereit und da, wo ich sein will, sagt er.
Nicht schlecht.
Statement.
Das ist ein richtiges Statement, ja.
Über Matthias, unser legendäres Hoffest, könnte man natürlich nur eine Zeit länger erzählen, aber ich will jetzt die Folge nicht strapazieren.
Ja.
Deswegen, legendäres Hoffest ist immer Anfang Mai. Ich habe gehört, das ist absolut genial. Also,
ja, wir werden wohl mal hinfahren müssen.
Ja, genau. Ja, sicher. Es ist schon beim Kalender für nächstes Jahr.
Sehr gut, sehr gut. Das klingt alles sehr richtig, ja, sehr spannend.
Wundervoll.
Vielen herzlichen Dank für diese wundervolle Folge, für die 2 Weine. Sehr schön. Freut mich natürlich immer, wenn ich da mehr zum Arbeiten kriege. Und natürlich danke an die perfekt aufbereitenden Sprachnachrichten an den lieben Matthias.
Danke, lieber Matthias.
Und danke an den lieben Olli für das Hindrücken zu dieser Folge.
Ganz genau.
Sehr, sehr richtig. Genauso gehört das. Wir sagen danke auch fürs Zuhören an euch. Wir freuen uns wie immer sehr über Feedback und Weinvorschläge von euch. Schickt uns die gern auch mit Flaschen, aber die vielleicht per Post.
Ja.
Schickt uns erst einmal die Weinvorschläge an kedi@weinfuerwein.at oder an michael@weinfuerwein.at. Achtung, wie immer, die Weintipps nicht an uns beide gleichzeitig senden, sonst ist ja keine Überraschung mehr. Folgt uns gerne auf Spotify und Apple Podcasts. Wir freuen uns auch immer sehr über Bewertungen auf den Plattformen. Auf Instagram findet ihr uns unter @weinfuerwein. Dort und auf unserer Website weinfuerwein.at bereiten wir euch immer eine Zusammenfassung der Episoden mit Verkostungsnotizen und Co. auf. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.